Guten Morgen, ihr Geliebten. Heute geht es darum zu lieben, weil wir Geliebte sind. Jede von euch ist ein Geliebter. Denn jede von euch hat einen Liebhaber, jemand, der dich lieb hat. Egal, ob du verheiratet bist, in einer Beziehung oder ledig. Du hast einen Liebhaber. Jesus Christus ist dein Liebhaber. Du bist sein Geliebter, seine Geliebte. Und weil wir geliebt sind, können wir lieben, sollen wir lieben. Die Bibel sagt, wir können lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Und wir Christen reden sehr oft über Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten. Aber heute mache ich ein kleines Wortspiel und sage, liebe nicht deinen Nächsten. Liebe nicht deinen Nächsten, sondern liebe deinen jetzigen Ehepartner. Paulus schreibt an die Korinther im Kapitel 7, das ist unsere Predigtreihe, schreibt er über die Liebe, über die Ehe, über Ehescheidung und Wiederheirat. Und er sagt, was sie zu tun haben, wie, was Gottes Ordnung ist. Aber er sagt nicht im Text, warum das ist. Und ich möchte heute so ein bisschen das biblische Eheverständnis aufzeichnen. Und es wird ein bisschen länger dauern heute, das weiß ich. Aber ich möchte so das große Ganze zeigen, warum sich Gott Ehe gedacht hat, was er sich dabei gedacht hat. Er selber sagt, der Ehebund ist wie der Bund, den ich mit dir schließen möchte. Ich möchte dein Ehemann sein und du meine Ehefrau. Gott liebt eben nicht nur alle Menschen und du bist nicht nur einer von vielen, der geliebt ist, sondern Gott liebt jeden Menschen, als wäre der einzige Mensch, als wärst du der einzige Ehepartner für ihn. Und er möchte mit dir diesen Ehebund schließen und die Ehe soll ein Abbild sein von Gottes Bund zu uns. Und wenn wir die Ehe mehr verstehen, dann verstehen wir Gottes Liebe mehr. Und wenn wir Gott mehr verstehen, dann verstehen wir die Ehe mehr, wozu sie gedacht ist. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, dann weiß er, dass die Korinther in vielen Sachen, in vielen Punkten, in Liebe, Ehe, gescheitert sind. Sie treiben Unzucht, leben unmoralisch. Aber im Kapitel 6 sagt er, ihr macht Unmoral, ihr macht Unzucht. Aber ihr seid keine Unzüchtige mehr. Ihr habt eine neue Identität, weil ihr in Christus Jesus seid. Seid ihr Geliebte. Und er sagt, ihr seid gereinigt, gerecht gesprochen, geheiligt. Das ist eure neue Identität. Ihr seid teuer erkauft. Und deswegen lebt als Geheiligte, lebt als Gerechtgesprochene und lebt als Gereinigte. Ihr seid nicht mehr Unzüchtige, keine Ehebrecher mehr. So, deswegen lebt nicht mehr so wie früher. Und ich weiß, dass viele von uns auch im Bereich Liebe und Ehe gescheitert sind. Ich selber, als ich mit 15 Christ wurde, hatte ich einen Idealplan. Mit 21 wollte ich meine erste Freundin haben. Check, das hat tatsächlich geklappt. Und dann mit 24 wollte ich mich verloben und mit 25 wollte ich sie heiraten. Hat nicht geklappt. Als ich 24 Jahre alt war, kam es nicht zur Verlobung, sondern zur Trennung. Ich bin gescheitert, an meinem Ideal zerbrochen. Und noch immer bin ich unverheiratet. Und ihr dürft heute eine Predigt hören von jemand über eine Predigt über die Ehe von jemandem, der keine praktische Erfahrung von Ehe hat. Eigentlich wollte ich hier sagen, von jemandem, der Single ist, aber ich darf kurz hier offiziell sagen, ich bin seit einigen Wochen jetzt in einer Partnerschaft, aber es geht heute nicht um mich. Auch ich habe gescheiterte Beziehungserfahrungen. Und das ist schmerzhaft bis heute. Und ein Stück weit immer noch eine Belastung. Auch für die jetzige Partnerschaft. Und wir alle leben in einer zerbrochenen Welt. Und Gott sei Dank, sagt Gott, er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn wir über Gottes Ideal zur Sexualität oder Ehe oder Beziehung sprechen, dann will Gott dir nicht aufzeigen, was du für ein Versager du bist und wo du gescheitert bist, sondern möchte dir zeigen, was das Gute ist, was er für dich gedacht hat. Was du ab jetzt erstreben sollst. Und er möchte dir vor allem zeigen, wie groß seine Liebe zu dir ist. Lass uns gemeinsam diesen Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief lesen. 1. Korinther Kapitel 7. Und lass uns dabei ein offenes Herz haben für Gottes Erbarmen, Gottes Vergebung und Gottes Liebe, durch die er uns heilen möchte. Wir lesen 1. Korinther 7, Abvers 10. Für die Verheirateten aber habe ich ein Gebot. Es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben. oder sich wieder mit ihm versöhnen. Aber ein Mann, auch ein Mann darf seine Frau nicht verstoßen. Den anderen aber sage ich, hier habe ich kein Wort des Herrn. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, die weiter bei ihm bleiben will, so soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt auch für eine ungläubige Frau, für eine gläubige Frau, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er weiter bei ihr bleiben will, so soll sie sich nicht von ihm trennen. Denn der ungläubige Ehemann wird durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht, und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Sonst müsstet ihr ja auch eure Kinder als fern von Gott betrachten. Nun aber sind auch sie in die Nähe Gottes gebracht. Wenn aber der ungläubige Partner auf eine Trennung besteht, dann willigt ihr die Scheidung ein. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht an die Ehe gebunden. Gott hat uns doch zum Frieden berufen. Wie willst du denn wissen, Frau, ob du deinen Mann zu Christus führen und retten kannst? Und weißt du, Mann, ob dir das bei deiner Frau gelingt? Grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, seine Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er nicht beschnitten war, soll er sich auch nicht beschneiden lassen. Die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist vor dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als Gott ihn rief, ist jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Ich bete. Jesus, du hast einen hohen Preis für uns bezahlt. Wir sind kostbar und teuer erkauft, weil du dein Leben gelassen hast am Kreuz für uns. Und es gibt keinen kostbaren, teuren, höheren Preis, den man bezahlen konnte für mein Leben. Und Herr, deswegen wollen wir auch ein Leben leben, das wertvoll ist, das uns gut tut und das dich ehrt. Hilf uns zu verstehen, was für mich persönlich, was für uns persönlich jetzt dran ist heute. Amen. Ja, in diesem Bibeltext geht es um vier Fragen. Erstens, darf ich mich scheiden lassen? Ja, nein. Wenn ich geschieden bin, darf ich dann eine andere Person heiraten? Ja, nein. Darf ich mit einem nicht-christlichen Ehepartner verheiratet bleiben? Ja oder nein. Wenn mein nicht-christlicher Ehepartner sich trennen möchte, soll ich an der Ehe zwanghaft festhalten? Ja oder nein. Und zum Schluss, der letzte Abschnitt, da geht es so generell um die Berufung. Wozu bin ich eigentlich berufen? Ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, ich hätte eigentlich zwei Predigten daraus machen sollen. Aber trotzdem werde ich heute noch auf die Berufung eingehen. Wozu bin ich eigentlich berufen? Und dann möchte ich so ein bisschen das große Bild der Ehe aufzeigen, weil die Bibel sagt, also stellt diese Fragen und beantwortet sie, aber Paulus sagt nicht warum. Er sagt was, aber nicht warum. Und er sagt nicht das Warum, weil er weiß, dass die Korinther das Warum kennen. Er weiß, dass die Korinther die Bibel gut kennen. Und wir kennen leider die Bibel manchmal nicht mehr so gut. Und deswegen möchte ich heute so ein bisschen das Warum aufzeigen und dann möchte ich zum Abschluss nochmal auf die Fragen eingehen. Gut, wozu bin ich berufen? Ne, dieser Abschnitt, der letzte Teil 16 bis 24. Das sagt Paulus, leb in deiner Berufung. Wenn ich euch frage, was denkt ihr zu mir, zu meinem Leben? Dürft mal die Hand heben. Wer von euch glaubt, dass ich, Matthias, zur Ehelosigkeit berufen bin? Soll mal die Hand heben. Glaubt niemand von euch? Niemand glaubt, dass ich zur Ehelosigkeit berufen bin. Ich muss euch enttäuschen. Ich bin zur Ehelosigkeit berufen. Und sobald ich heiraten werde, da bin ich berufen, Ehemann zu sein. Und jeder von euch ist oder war mal zur Ehelosigkeit berufen. Und wenn du jetzt ein Ehemann oder eher eine Ehefrau bist, dann bist du jetzt berufen, ein Ehemann oder eine Ehefrau zu sein. Wir haben manchmal den Eindruck, die Berufung ist diese große Lebensberufung. Und wenn ich berufen bin für die Ehe,
Da bin ich als Kind, da lebe ich nur als Kind, nicht in meiner Berufung. Die ersten 18 Jahre, wo ich unverheiratet bin, lebe ich nicht in meiner Berufung. Ich habe ein Ziel verfehlt und ich muss diese große Berufung suchen. Was ist meine Berufung für mein Leben? Und wenn ich die nicht finde, dann lebe ich an meinem Leben vorbei. Und Paulus sagt hier in diesem Text, es ist nicht so. Du bist genau zu dem berufen, was du jetzt gerade bist. Wenn du ein Handwerker bist, bist du berufen, ein Handwerker zu sein. Und wenn du in Rente gehst, dann bist du berufen, ein Rentner zu sein. Und wenn du Schüler bist, dann bist du berufen, ein Schüler zu sein. Wenn du eine Frau bist, bist du berufen, eine Frau zu sein. Und wenn du ein Mann bist du berufen, ein Mann zu sein. Was ist unsere Berufung? Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes, Abbilder Gottes. Dass Gott sichtbar wird in deinem Leben, dort, wo du jetzt bist. Dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird in deinem Leben, in dem Stand, wo du jetzt bist. Paulus sagt sogar zu den Sklaven, wenn du Sklave bist, dann lebe deine Berufung als Sklave und verkörper Jesus Christus, dass die an deinen Herren merken, Jesus lebt in dir. Und wenn du frei bist, dann nutze die Gelegenheit und werde frei und zeige allen, dass in Jesus Freiheit ist. Wir sind zu dem berufen, was du jetzt bist. Manchmal glauben wir Christen, Single sein, das sind halbe Menschen Singles. In der Gemeinde ist Ehe ganz wichtig. Ich weiß das, ich bin 35 Jahre lang ehelos bisher. Und viele Leute haben schon gefragt, Matthias, für was kann ich für dich beten? Das ist tatsächlich so kein Witz. Und ich habe dann Gebetsanliegen gesagt. Ja, für meine zukünftige Gemeinde, für mein Studium, dass ich Gott näher komme. Und dann haben sie begonnen zu beten. Und das erste war, Herr, schenk du Matthias eine Ehefrau. Als wäre das meine größte Not gewesen, eine Ehefrau zu haben. Und wir vermitteln das so oft. Oh, du bist unverheiratet, oh, es tut mir leid. Gott wird dir schon noch einen Partner schenken. Gott wird noch für dich sorgen. Es gibt Menschen, die bleiben ihr Leben lang ehelos. Ist das was Schlimmes? Ist das was Schlechtes? Der beste Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat, das war Jesus Christus. Und wisst ihr, wie die Frau heißt von Jesus Christus? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Jesus war bis zu seinem Tod ehelos. Hatte er sein Ziel verfehlt? Nein. Hat er ein unglückliches Leben gelebt? Nein. War das Leben von Jesus falsch? Nein. Es war das beste Leben, das man leben konnte. Und ich bin überzeugt, wer ehelos bleibt, der kann vielleicht auch auf eine ganz andere Art Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Der ist wie Christus auf eine ganz andere Art, noch ähnlicher. Trotzdem ist die Ehe natürlich auch etwas, was Gott möchte. Viele Menschen in der Bibel sind verheiratet, viele waren auch unverheiratet, Paulus war auch unverheiratet. Und beides ist gut. Wenn du heiratest, wie nicht ein halber Mensch zu einem halben Mensch und zusammen werden sie ein Mensch, das wird sehr oft gesagt, stimmt nicht. Du bist ein ganzes Abbild von Gottes Herrlichkeit. Du bist ein ganzer Mensch, ob verheiratet oder unverheiratet. Wir zeichnen sehr oft ein einseitiges und falsches Bild von der Ehe und glauben, die Ehe ist die Rettung für deine Not, die du jetzt hast. Du bist ehelos, du bist einsam, dir geht's schlecht. Du musst unbedingt heiraten, das ist die Not. Und wenn ich erstmal verheiratet bin, dann sind meine Probleme gelöst, oder zumindest gewisse Probleme, meine Einsamkeit ist dann gelöst. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, nur aus seelsorglicher Erfahrung. Ich kenne viele Leute, die in der Ehe sind und einsam sind. Weiß nicht, ob das so viel besser ist. Jesus redet einmal über die Ehe. Und nachdem er seine Rede über die Ehe beendet hatte, sagten die Jünger: Wenn das so ist, wie du sagst, Jesus, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Ja, wir sagen sehr oft, das Beste, was dir passieren kann, ist zu heiraten, weil wir so reden. Aber wenn Jesus redet, dann sagen die Leute, das Beste, wenn das so ist, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wir haben eine romantische Vorstellung von Ehe, von Liebe. Und die Ehe darf auch was Romantisches und Schönes und Liebevolles sein. Und ich möchte den Zauber der Ehe gar nicht nehmen. Aber das ist nicht nur die Ehe. Wenn Jesus die Ehe redet, dann sagen die Leute, okay, ich bleibe lieber Single als das. Weil das, was du sagst, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Daran scheitere ich. Die Ehe ist also eben nicht nur schön und einfach, aber sie hat einen sehr, sehr guten Zweck. Wir sind gemacht, um geliebt zu werden und zu lieben. Und die Ehe soll einen Schutzrahmen bilden für die Liebe. C.S. Lewis, der Autor von Narnia, der hat gesagt, lieben heißt verletzlich sein. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herz nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht mal einem Tier. Wenn du willst, dass du sicher bleibst und deinem Herz nicht zustößt, das Zitat geht weiter, dann geh in die Wüste. Bleib alleine. Geh nicht unter Menschen. Andere Menschen werden dich verletzen. Sogar Tiere werden dich verletzen. Dort, wo du dein Herz verschenkst, wirst du enttäuscht werden. Nicht, weil einfach die anderen alle falsch sind, sondern weil unser Herz auch schon mal falsch ist. Falsche Erwartungen hat und die Erwartungen werden nicht getroffen. Letzte Woche habe ich jemanden getroffen, der gesagt hat, er geht in keine Gemeinde. Das Christen geht in keine Gemeinde. Warum nicht? Ja, er wurde abgelehnt in der Gemeinde, enttäuscht. Ich habe ihm gesagt, ja, Jesus wurde auch abgelehnt in seinem Volk. Er kam in sein Eigentum und die eigenen nahmen ihn nicht an. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann geh in die Gemeinde, wo du abgelehnt wirst. Klar, die Gemeinde ist nicht nur schön und die Ehe ist auch nicht nur schön. Aber die Ehe und auch die Gemeinde soll einen Schutzrahmen bilden, wo wir Ablehnung erfahren dürfen einerseits, aber auch Vergebung und Heilung. Ja, ich erfahre auch manchmal Ablehnung, weil ich einfach ein Ekelpaket bin. Und deswegen brauche ich es, abgelehnt zu werden und konfrontiert zu werden mit meinen Sachen in meinem Leben, die nicht gut sind, um dann in diesem Schutzrahmen Heilung zu erfahren. Gott möchte Beziehungen. Er ist ein Gott der Beziehungen. Und er möchte, dass wir Liebe erfahren und Liebe leben. Herz zu Herz, Intimität, das heißt eigentlich Herz zu Herz. Und die Ehe und genau auch die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man ein Stück weit das erfahren kann. Die Ehe ist nicht viel mehr als nur ein Liebesbund. Sie ist vor allem ein Versprechen. Man kann sich auch lieben ohne Ehe. Aber wenn man die Ehe eingeht, dann sagt man, ich liebe dich so sehr, dass ich mir keine anderen Optionen offen lasse. Man kann sagen, ja, wir sind ja verheiratet und ich liebe meine Frau, aber ich muss dafür nicht heiraten. Dann sage ich quasi, ich liebe dich, aber nicht so sehr, dass ich mir alle Optionen verschließe, sondern ich lasse mir noch ein Hintertürchen offen. Nein, wenn du Ehe eingehst, dann sagst du, ich liebe dich und möchte dir treu bleiben, auch in schweren Zeiten, wenn du mich tief verletzt, wenn ich nichts mehr mit dir zu tun haben möchte innerlich, in meinem authentisch Sein, wenn ich keine Lust mehr auf dich habe, dann bleibe ich dir treu. Das ist mein Versprechen. Der Ehebund ist ein Versprechen auf Lebzeit. Und wie gesagt, der Ehebund ist ein Abbild von dem Bund, den Gott mit uns schließen möchte. Er selber bezeichnet sich als Ehemann und sein Volk, seine Gemeinde bezeichnet er seine Braut. Gott bleibt seinem Volk treu, auch wenn es selber ihm untreu wird. Denn, so sagt es die Bibel, er kann sich selber nicht verleugnen. Wenn seine Braut fremd geht, Hurerei betreibt, anderen Herren folgt, bleibt er seinem Volk treu. Und wenn sein Volk für ihn zum Kotzen ist, und so spricht die Bibel tatsächlich, Jesus sagt sehr oft, es dreht mir den Magen um bei euch, Menschen. Wir Menschen sind für Gott zum Kotzen. Ist es ein Widerspruch zur Liebe? Nein. Er liebt uns so sehr, dass mit uns ein Bund eingeht, wenn wir für ihn zum Kotzen sind. Wenn wir seine Feinde sind. Ich habe mein Eheversprechen gegeben und ich bleibe treu, auch wenn du untreu bist. Wenn du die Ehe nicht lebst, ich lebe sie. Würde Gott sich jemals von uns scheiden lassen? Ich habe dazu eine interessante Stelle gefunden. Jeremia 3. Die ist echt richtig spannend. Kannte ich vorher auch noch nicht. Jeremia 3, da redet Gott über die Ehe. Ihr könnt gerne mitlesen. Vers 1, das sagte, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie geht von ihm weg, wird die Frau eines anderen, und wird die Frau eines anderen, darf sie dann wieder zu ihm kommen? Und dann redet er darüber, wie sein Volk ihn verlässt und wie es wegläuft und wie das Volk fremd geht. Und dann gehen wir zu Vers 6. Hast du gesehen, was Israel, diese treulose Frau, getan hat? Sie ist auf jede Anhöhe gestiegen, hat sich unter jeden grünen Baum gelegt und sich dort mit einem anderen eingelassen. Damals hat man auf den Höhen, auf den Bergen Gott angebetet, die Götter angebetet. Auch der Tempel steht auf dem Tempelberg. Und die Bäume, die grünen Bäume standen für Fruchtbarkeit und die Götter waren aus Holz. Und das Volk Israel geht symbolisch, geht zu diesen Bergen, sie geht unter diese Bäume und betreibt Hurerei. Also nicht im eigentlichen Sinne Sex, sondern sie gehen fremd zu anderen Göttern. Gott ist voller Schmerz und Trauer. Vers 7, ich dachte, wenn sie genug davon hat, wird sie wieder zu mir zurückkehren. Aber sie kam nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Judas sah zu. Damals war das Volk, sein Volk war getrennt. Es gab zwei Völker, Juda und Israel. Und zuerst begann Israel wegzugehen. Und Gott dachte, okay, die werden zurückkommen zu mir. Die werden erkennen, dass ich der wahre Liebhaber bin, der bessere Ehemann bin. Die werden zurückkommen. Aber sie kamen nicht zurück. Und das Volk, die Schwester Juda, die haben das gesehen und die haben das Gleiche gemacht. Sie kamen auch nicht zurück. Vers 8, ich gab Israel, diese treulose Frau, deshalb einen Scheidebrief und schickte sie weg. Doch ihre treulose Schwester schreckte das nicht ab, sie ließ sich selbst mit anderen ein. Hoppla, Scheidebrief. Gott lässt sich scheiden. Gott lässt sich scheiden von seinem Volk. Offensichtlich betreibt Gott Scheidung. Und dann Vers 12, die Trolle des Israel kehrt zurück, spricht Jahwe. Ich blicke nicht mehr finster auf dich, denn ich bin gütig, spricht Jahwe. Ich werde nicht ewig nachtragend sein. Ja, Gott dreht es in Magen um und er gibt die Scheidung ein. Aber der Bund bricht er nicht. Danach geht es weiter. Und Gott redet darüber, wie er trotz Scheidung seinen Bund hält. Wie er seinem Volk treu bleibt, sie zwar loslässt, aber treu bleibt. Und wie er sie zurückliebt, wie er sie segnet, zurückholt. Und das ganze Buch Hosea, müsst ihr meine Bibel lesen, das ist echt ein spannendes Buch über den Propheten Hosea. Gott sagt zu dem Propheten Hosea, Hosea, hol dir eine Prostituierte. Nimm sie hier zu Frau und zeug mit ihr auf Kinder. Er macht das. Was macht die Prostituierte? Sie geht fremd. Sie geht zu einem anderen Mann. Sie verlässt ihn. Und der andere Mann ist ein böser Mann. Er versklavt sie und schickt sie auf den Sklavenmarkt. Und dann sagt Gott zu Hosea, Hosea, geh auf den Sklavenmarkt und hol deine Frau, kauf sie frei. Und Hosea denkt, geht's noch? Wieso sollte ich das tun? Und dann sagt Gott, das, was du tun sollst, das ist das, was ich mit meinem Volk, mit meinen Kindern, mit diesen Menschen mache. Ich habe sie aus dem Dreck geholt. Ich habe sie aus dem Dreck geholt. Ein Ehebund mit ihnen geschlossen. Und was machen sie als Dankbarkeit? Sie gehen fremd. Sie betreiben Hurerei. Obwohl sie doch meine Braut sind. Obwohl ich sie doch über alles liebe. Es gibt keinen besseren Liebhaber auf dieser Welt, als ich es bin. Ich bin Gott, der die liebende Person ist. Und dann jetzt sind sie auf dem Sklavenmarkt wieder gebunden, wieder versklavt. Aber ich bleibe meinem Bund treu. Auch wenn wir geschieden sind, ich bleibe meinem Bund treu. Ich kaufe meine Frau zurück. Ich heirate meine Frau noch einmal. Ich bleibe dir treu, auch wenn du untreu bist. Das soll kein Freifahrtschein für uns sein. Und sagen, okay, der Gott ist ja eh treu, ich kann machen, was ich möchte. Sondern ich hoffe, dass es uns so sehr berührt, dass wir sagen, dieser Gott ist so unglaublich. Das, was kein Mensch kann, wo wir sagen würden, wenn das Ehe bedeutet, dann will ich lieber nicht Ehemann sein, Ehefrau. Dass sie sagen, wow, das ist so ein Gott, der geht mit uns seinen Bund ein. Die Ehe ist ein Versprechen, ich bleibe dir treu, auch wenn du für mich zum Kotzen bist. Ja, wir haben Ehe erlebt oder erleben gescheiterte Ehen, auch vielleicht die Ehe der Eltern. Und die Ehe soll trotzdem zeigen, was Gott sich gedacht hat. Wenn wir gescheiterte Ehen sehen oder gescheiterte Ehen erleben, schmerzende Ehe erleben, dann sehen wir, wie anstrengend andere Menschen sind, unsere Ehepartner sein können. Und dann merken wir vielleicht, wie anstrengend wir sein können für Gott. Wenn wir andere Menschen erleben, die für uns zum Kotzen sind, dann merken wir vielleicht, wie sehr wir manchmal für Gott zum Kotzen sind. Und dort, wo wir scheitern, wissen wir, Gott scheitert nicht. Dort, wo wir unserem Ehepartner, der für uns zum Kotzen ist, untreu werden, bleibt Gott treu. Also wir sehen in gescheiterten Ehen, wie gut Gott ist. Und dort, wo Ehe erfolgreich ist, wo Ehe gut ist, sehen wir auch, was Gott mit uns gedacht hat, warum Gott die Ehe gemacht hat, am Ideal. Gott möchte einen Schutzrahmen bieten, wo wir unser Herz öffnen können, wo wir uns nackt zeigen können, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, unsere tiefen Abgründe zeigen können und der andere sagt nicht, aber wenn das so ist, dann gehe ich wieder. Sondern der andere sagt, okay, Mist, ich habe einen Bund mit dir geschlossen, ich bleibe dir jetzt treu. Du bist gerade zum Kotzen, was du gerade erzählst, deinem Herzen, das ist gar nicht so schön. Aber ich bleibe dir treu. Die Ehe soll so ein Ort sein, wo wir uns öffnen können. Wo wir auch mal falsch sein können. Wo wir auch mal schwach sein können. Und weil ich weiß, andere hat sein Versprechen auf Lebzeit gegeben. Der rennt nicht einfach weg, wenn es schwierig wird. In der Ehe erleben wir auch Charakterschulung. Ich kann wachsen, ich werde kritisiert, aber ich weiß, der andere bleibt mir trotzdem treu, auch wenn er mich mal kritisiert. Ich wachse daran und ich glaube, von meinen Freunden, die verheiratet sind, die sagen das auch, ja, hier ist Charakterschulung und die nächste Charakterschulung ist dann Kinder. Die Ehe hat aber auch nicht nur Anstrengendes, nicht nur Unangenehmes, sie hat auch was Gutes. Statistik sagt, verheiratete Männer in den USA verdienen 10 bis 40% mal mehr als Junggeselle mit ähnlicher Ausbildung und einem ähnlichen Beruf. Also wenn du reich werden möchtest, heirate. Nein, aber warum ist es so? Weil Leute sagen, okay, verheiratete Leute möchten einen besseren Lohn zahlen. Die gucken auf die Bewerbung, ab bis verheiratet, zahlen mir 10 bis 40% mehr. Nein, sondern weil diese Menschen mehr leisten. Und warum können sie auch mehr leisten? Weil sie einen stabilen Schutzrahmen haben. Wenn ich in der Gemeinde eine Predigt halte, die grottenschlecht ist, und ich bin frustriert, ich gehe nach Hause, habe ich niemanden da, der für mich da ist. Ich kann zu meinem Seelsorger gehen, dem helfe ich einmal in der Woche. Aber wenn du einen Ehepartner hast, dann hast du jemanden da, der für dich da ist. Und das fängt dich auf. Und das hilft dir. Und das tut gut. Du hast jemanden, der dir Stabilität gibt in deinem Leben, wenn du hinhergewirbelt wirst. Der dich vielleicht deinem Glauben unterstützt, der für dich betet. Du kannst Heilung erfahren, weil du manchmal ein richtig liebloser Mensch bist und die andere Person vergibt dir. Und dann merkst du, wow, okay. Und das soll Platz haben in einer Ehe. Und dafür ist eine Ehe gemacht. Das ist das Ideal. Weil das soll auch Platz haben bei Gott. Es geht nicht um Verurteilen, wo wir scheitern und so, sondern Gott möchte uns zeigen, was er jetzt für dich bereithält, wozu du jetzt berufen bist, als Ehepartner, vielleicht auch als Geschiedener oder als Ledigum. Und er möchte dir zeigen, wie sehr er dich liebt hat. Wo du gescheitert bist, scheidet er nicht. Und wo du vielleicht in Zukunft was tun kannst, versuch das Ideal zu leben, versuch zu lieben, weil du geliebt bist. Im Epheserbrief sagt Paulus, der erklärte die Ehe, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, da zitiert das Alte Testament, und sie mit einer Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis und ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das tiefe Geheimnis, man ist wie nicht von halb zu ganz, sondern eins und eins gibt nochmal eins, eine neue Einheit. Die Bibel nennt das Fleisch, Fleisch nennt so das Begrenzte, wo wir begrenzt sind. Neue Grenze geht auf, wir werden eine neue Einheit, eine neue eine neue Einheit. Und es geht, dem Mann geht es nicht mehr um sich. Es geht ihm auch nicht unbedingt um die Frau. Und der Frau geht es auch nicht um den Mann und, oder um sich, sondern dem Mann geht es um die Ehe. Dass in der Ehe Gott verherrscht wird. Und der Frau geht es um die Ehe, um die neue Einheit. Nicht mehr du und ich. Du machst das und ich mach das, du bist so und ich bin so, sondern wir wollen Ehe leben und wir wollen Gott verherrlichen und wir wollen, dass Gott sichtbar wird und wir wollen Vergebung haben und wir wollen, dass Jesus in unserer Mitte ist. Es geht um eine neue Einheit. Zwei werden nicht, zwei mal eins wird nicht zwei, sondern ein neues Eins. Ich spiele keine Rolle mehr. Und so ist es mit Christus und der Gemeinde. Wenn wir mit Christus verbunden sind, geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um Gott, der in unserer Mitte ist. Und die Beziehung mit ihm, um sein Kreuz, das uns verbindet. Wie liebt Christus seine Ehefrau? Er gibt sein Leben hin, damit sie gereinigt, geheiligt und gerecht gesprochen wird. Jesus ist Mensch geworden, hat am Kreuz dich teuer erkauft. Es gibt keinen größeren Kaufpreis, den man für dich zahlen könnte, als das Leben von Jesus Christus. Er ist die wertvollste Person und sein Leben ist das wertvollste Leben. Und er hat sein Leben getötet, genommen, als er sein Leben bezahlt für dein Leben. In seinen Augen ist dein Leben wertvoller als sein eigenes Leben. So hat Christus die Gemeinde geliebt. Und jetzt sagt Paulus, liebe du Ehemann, lieb deine Frau, genauso wie Christus die Gemeinde liebt. Aber meine Frau ist doch zum Kotzen. Ja, die Gemeinde ist für Gott auch manchmal zum Kotzen. Er ist für uns gestorben, als du noch sein Feind warst. Und ihr Frauen, ehrt euren Ehemann, steht im Epheserbrief, ehrt euren Ehemann, wie die Gemeinde Gott ehren soll. Ehren wir Gott immer nur dann, wenn er gerade lieb zu uns ist oder wenn er gerade uns nahe ist. Ja, sehr oft ist es so, aber eigentlich sollten wir ihn immer ehren in unserem Leben. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und deswegen ist die Ehefrau auch zur Ehre des Mannes da. Ah, ich kann meinen Mann nur ehren, weil er muss ja mich lieben, steht auch in diesem Text. Und der Mann sagt, ja, ich liebe die Frau ja nur dann, wenn sie mich ehrt. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel redet nicht über deinen Ehemann oder über deine Ehefrau. Die Bibel redet nicht über deinen Nächsten. Die Bibel redet nicht über den Pastor oder über andere aus der Gemeinde. Die Bibel redet mit dir. Wenn wir die Bibel lesen, passiert es uns sehr oft. Ah, ja, das sagt ja Esther, guck mal, mein Kind, was da die Bibel sagt. Ehre Vater und Mutter. Nein. Wenn du Mutter bist oder Vater bist, dann sagt die Bibel, sorg für deine Kinder. Erzieh sie. Wenn du Kind bist, sagt die Bibel zu dir, ehre Vater und Mutter. Ganz anderes. Gott redet mit uns, mit unserem Herzen. Und wenn Gott die Gemeinde nur lieben würde, wenn sie ihn ehrt, dann gäbe es keine Gemeinde. Deswegen, ihr Männer, liebt eure Frauen, egal was sie tun. Und im Petrusbrief heißt es sogar zu den Frauen, ehrt eure Männer, gerade wenn sie auch schlecht zu euch sind. Das ist eine krasse Stelle, ich will es nicht näher darauf eingehen, das ist wirklich eine krasse Stelle. Ehrt gerade eure Männer. Warum? Weil dann wird Christus in dir sichtbar und die Hoffnung ist, dass dein Ehepartner umkehrt. Die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Und wenn du bösen Menschen gütig bist, dann können sie umkehren. Wenn Jesus bösen Menschen gütig ist, dann können sie umkehren und werden neu zu seinen Kindern. Es gibt diese Botschaft, wo Jesus sagt, es sei denn wegen Unzucht oder wegen Ehebruchs, dann darf man sich scheiden lassen wegen eurer Hartherzigkeit, weil ihr es nicht aushaltet, weil ihr es nicht könnt. Aber das ist nicht der Sinn der Ehe. Gott sagt nein, eigentlich, man soll, Jesus sagt ganz klar, man soll sich nicht scheiden lassen. Ja, wir haben das, ich will nochmal ganz kurz zusammengefasst, wozu ist die Ehe da? Das Eheversprechen bietet einen Schutz für tiefe Liebe, Intimität. Das Eheversprechen bietet einen Rahmen für unangenehme Charakterbildung. Treue Partnerschaft bietet Stabilität und einen Rückzugsort. Das Eheideal zeigt, wie groß Gottes Liebe zu dir ist. Gott nimmt den Ehebund todernst, bis in den Tod hinein. Und die Aussagen von Paulus sind sehr steil in unserem Text. Darf ich mich scheiden lassen? Ja, nein. Und er sagt nein. Dieses Wort habe ich direkt von Jesus. Wenn Jesus über die Ehe redet, sagt er ganz klar, nein. Scheidung ist kein Gebot des Herrn. Treu sein ist ein Gebot des Herrn. Jesus ist der Mensch, Gott, der voller Barmherzigkeit und Liebe ist, der viel Verständnis hat für unsere Schwächen, aber ist auch der, der die Wahrheit hochhält. Liebe oder Wahrheit ist Sentimentalität. Sie bestätigt uns und unterstützt unser Ego, aber verschließt uns die Augen vor unseren Fehlern. Wahrheit ohne Liebe ist schroff und hart. Sie gibt uns die richtigen Informationen, aber auf eine Art und Weise, dass wir sie nicht wirklich aufnehmen können. Liebe ist sentimental. Wahrheit ist schroff und hart, wenn es nicht zusammen ist. Und Jesus, in ihm ist Gnade und Wahrheit geworden. Im Evangelium sagt er ganz oft, ja, die Wahrheit ist, Scheidung ist nicht gut. Und ihr seid nicht gut. Aber ich bin gut. Und ich heilige euch, reinige euch und spreche euch für gerecht wegen dem, was ich gemacht habe am Kreuz. Wenn du heute entscheiden kannst, ob du dich scheiden lassen sollst oder nicht, frag Gott, was wäre jetzt das Beste? Gottes Ordnungen sind immer gut und immer das Beste für uns, auch wenn es manchmal unangenehm ist und schwer ist. Zu den Geschiedenen sagt er, die bereits geschieden sind, soll ich wieder heiraten? Er sagt, nein, nein, nicht wieder heiraten. Es sei denn, dein Ehemann, deine Ehefrau. Warum? Ein Bund bleibt ein Bund. Und Polygamie ist nicht Gottes Plan. Und wir leben heute keine Polygamie, dass wir mehrere Frauen gleichzeitig haben, aber wir leben manchmal Polygamie, dass wir mehrere Ehepartner nacheinander haben. Und der erste Bund ist nicht aufgelöst, weil die Person noch lebt. Ein Bund löst sich erst mit dem Tod auf. Der erste Bund ist nicht aufgelöst. Und wenn ich dann ein zweites Mal heirate, gehe ich einen zweiten Bund ein. Dann habe ich zwei Ehefrauen. Und wenn ich eine dritte Person heirate, habe ich vielleicht drei Ehepartner. Mach das nicht. Das ist nicht gut. Kann Gott, bist du verworfen, wenn du es machst? Kann Gott nichts mehr mit dir anfangen, wenn du es machst? Doch, natürlich kann er das. Und du bleibst sein Kind. Abraham hatte mehrere Frauen, Jakob hatte mehrere Frauen, David hatte mehrere Frauen, Salomo hatte 1000 Frauen. Ist es gut? Nein. Ist es Gottes Gebot? Nein. Hat es Salomo gut getan? Das wissen wir. Nein, hat es nicht. Wäre es besser gewesen, hätte nur eine Frau gehabt und das auf Lebzeiten? Ja. Konnte Gott etwas aus Salomo machen? Ja. Kam der Messias? Ist der Messias ein Nachkommen von Salomo? Ja. Gott wirkt durch gescheiterte Menschen. Aber wenn du fragst, was gut oder schlecht ist, dann sagt die Bibel nein. Tu es nicht, wieder heiraten. Bleib treu. Ich habe dieses Ehepaar mal kennengelernt. Also ich habe sie mal gehört, sagen wir mal so, in der Schweiz. Ich heirate bei der Ex-Mann. Sehr berührende Geschichte. Zwei Personen, die haben sich verkracht, haben sich scheiden lassen. Erst danach wurden sie Christen, zuerst die eine Person. Hat gesagt, ja, die Bibel sagt, ich soll meiner Frau treu bleiben. Auch wenn sie ein Ekelpaket ist und zum Kotzen ist. Und auch wenn wir geschieden sind, da blieb sie ihr treu. Sie wurde auch Christ. Sie haben gemerkt, was Gottes Idee eigentlich von ihr ist. Und haben wieder geheiratet. Sie versöhnt und ihren Ex-Partner kennengelernt. Ich wünsche mir mehr solche Geschichten, wirklich. Ich habe schon ein paar solche Geschichten gehört, nicht nur diese, schon mehrere. Und falls das auch mal deine Geschichte wird, in 10, 20, 30, 50 Jahren, schreib mir. Ich liebe das, das zu hören. Das ist das Schönste, was passieren kann. Wenn du deinen Ehemann, deine Ehefrau wieder heiratest. Und das ist das größte Zeugnis. Das ist genau das, was Gott mit uns gemacht hat und mit uns tut. Du kannst dich 10.000 Mal mit Gott scheiden. Er bleibt dir treu und er wird dich wieder heiraten. Dürfen wir wieder heiraten, wenn wir geschieden sind? Genau, das habe ich schon gesagt. Ich finde es sehr unangenehm, diese Botschaft tatsächlich. Also wenn jemand geschieden ist und mir kommt und sagt, Matthias, soll ich jetzt ehelos bleiben? Dann sage ich, ja, ich weiß auch nicht, was ich an deiner Stelle tun würde. Ich will dir nicht sagen, bleib ehelos. Aber ich kann dir sagen, was die Bibel sagt. Und mir gefällt die Bibel manchmal auch nicht. Weil die Bibel manchmal Schwieriges fordert. Aber die Bibel gibt uns auch immer einen Zuspruch. Jesus blieb ehelos. Paulus blieb ehelos. Und es funktioniert. Und du kannst glücklich sein. Und es kann gut sein. Und du kannst genau deine Berufung leben. Auch wenn der Ehepartner nicht zurückkommt. Das ist nicht mein Wort. Das ist das Wort von der Bibel. Wenn du mich fragst, ich würde es anders sagen. Aber ich sage dazu besser nichts. Weil ich nicht Gott widersprechen möchte. Wenn mein Ehepartner, wenn mein Ehepartner ungläubig ist, dann ist es auch keine Idealehe, weil der Ehepartner nicht versteht, wie Gottes Liebe für uns gedacht ist. Und er lebt wahrscheinlich die Idealehe auch nicht. Aber wenn er bei dir bleiben möchte, dann leb du die Idealehe. Wenn dein Ehepartner nichts macht, was gottgemäß ist, nicht christusgemäß lebt, dann bleib du treu und leb du christusgemäß. Und was ist, wenn er sich scheiden lassen möchte? Dann lass ihn gehen. Er versteht es nicht. Bin ich jetzt wieder frei zu heiraten, weil er hat sich ja getrennt? Ich finde diese Übersetzung nicht ganz so ideal, muss ich sagen. Das ist auch eine sehr freie Übersetzung. Aber nein, die Bibel sagt ganz, da bin ich überzeugt, dass die Bibel sagt, nein, Bund ist Bund. Es gibt Möglichkeiten, wo Scheidung unausweichlich ist. Wenn der andere sich scheiden lassen will, dann kannst du nichts daran ändern. Und wenn wir uns scheiden lassen wollen von Gott, dann kann er nichts daran ändern. Aber er kann seinem Bund treu bleiben. Und ich glaube, das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Der beste Weg ist nicht immer der einfachste Weg. Der gute Weg ist nicht immer angenehm. Aber wir haben Jesus Christus an unserer Seite. Und wir können lieben, und das ist die Botschaft der Liebe, was wir tun sollen, wir können lieben, weil wir Geliebte sind. Das ist der einzige Grund. Und wenn wir scheitern, wissen wir, dass Gott treu bleibt. Und wenn wir fallen, wissen wir, dass Gott es wieder aufhält. Und wenn ich 10 Jahre Scheidung hinter mir habe, kann ich jetzt sagen, okay, was ist jetzt dran, was ist jetzt heißer Ordnung? Okay, ich versuche es. Und ich scheide wieder. Okay, und dann sage ich jetzt, was ist jetzt meine Berufung? Was soll ich jetzt machen als Geschiedener? Nicht wieder heiraten, okay? Und ich heirate wieder. Okay, was ist jetzt meine Berufung? Was soll ich jetzt machen? Dann muss ich halt 2 Frauen treu sein. Für sie beten, sie segnen, ihnen Gutes wünschen. Das Leben ist nicht einfach und ich habe keine einfachen Lösungen für euch. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde einander begleiten in diesen Fragen. Dass wir nicht einander verstoßen und sagen, okay, das hast du gescheitert. Deine Identität ist gescheiterter. Sondern nein, du bist in Jesus Christus trotzdem geheiligt, gereinigt und gerecht gesprochen. Und jetzt können wir uns überlegen, was jetzt gut und heilsam für dich ist. Und was Gott ehrt jetzt. Und dann sage ich das einem Bruder oder Schwester und der Bruder oder Schwester macht genau das Gegenteil. Und dann sage ich es halt nochmal. Okay, jetzt bist du wieder gescheitert. Aber jetzt gucken wir nochmal. Und dann scheitert er wieder. Also können wir mal einen Seelsorger fragen. Der muss das mit mir auch immer wieder erleben. Sag mir, was ich tun soll und ich scheitere. Und dann sagt er wieder, okay, aber jetzt. Okay. Ja,
So wünsche ich mir das für uns als Gemeinde, dass wir einander begleiten, auch wenn wir nicht dem Ideal entsprechen. Das Ideal sollen wir anstreben, weil es gut ist. Und das Ideal zeigt uns, wie Gott es für uns gedacht hat. Aber das Ideal ist nicht da, dass wir mit dem Holzhammer kommen und zeigen, guck mal, ich bin ein besserer Mensch als du. Sondern das Ideal ist das, dass wir mit dem Holz, mit der Bibel kommen und sagen, guck mal, es gibt ja für dich wieder Versöhnung, Heilung und Rettung. Und zwar in Jesus Christus, dessen Name auf Hebräisch, auf Deutsch bedeutet, Jahwe, Gott, der Ewige, rettet. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir sind deine heilige Gemeinde, aber wir sind leider keine heilige Gemeinde. Und ich bin dein Heiliger. Und vor mir sitzen ganz viele heilige Menschen. Aber ich bin in so vielen noch nicht heil und vor mir sitzen so viele Menschen, die auch nicht heil sind. Und wenn ich diese Texte lese aus der Bibel, dann denke ich so, wie soll ich das schaffen? Es ist besser, nicht zu heiraten. Aber mit dir und deiner Hilfe können wir das Böse mit dem Guten überwinden, weil du das Gute bist. Deine Wahrheit ist heilsam und wir wollen die Wahrheit leben. Wir wollen nicht das leben, was bei uns im Herzen ist, wenn es uns zum Kotzen ist, sondern wir wollen die Wahrheit leben. Wenn du gelebt hättest, was dir zum Kotzen ist, dann hättest du die Welt nach einem Tag wieder verlassen. Aber du hast es durchgezogen und bliebst gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Hast uns teuer erkauft. Lass uns das immer wieder vor Augen malen, wie sehr wir geliebt sind in deinen Augen, damit wir auch im Kleinen so ähnlich lieben können, wie du uns liebst. Amen. Wir machen heute keine Zeit der Stille, weil die Zeit schon vorgeschritten ist. Bis gleich. Keine Zeit.